Ja, ich habe euch einen Text mitgebracht. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja, selbst wenn die Schafherden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil. Ich meine, wenn man sich das so anschaut, dann läuft es ja irgendwie nicht so rund, oder? Die Bäume tragen keine Blüten, ohne Blüten gibt es keine Früchte. Der Wein trägt keine Trauben. Es wächst kein Korn, um Brot zu backen und mit der Fleisch- und Milchversorgung wird es auch ganz schön eng. Ich würde mal sagen, läuft nicht so rund, ist eigentlich noch ein bisschen gelinder ausgedrückt. Da läuft eigentlich gar nichts mehr. Und dann sagt er das Erstaunliche. Das Erstaunliche ist, dass er sagt, ich will mich dennoch über den Herrn freuen und jubeln. Was soll man mit solchen Texten anfangen? Ich habe noch einen anderen mitgebracht, den ich eigentlich jetzt anklicken kann. So, Sprüche 26. Antworte nicht auf eine dumme Frage, sonst begibst du dich auf die gleiche Ebene mit dem, der sie gestellt hat. Oder gib die passende Antwort auf eine dumme Frage. So merkt der, der sie gestellt hat, dass er nicht so klug ist, wie er denkt. Hä? Wie denn jetzt? Was soll ich denn jetzt tun? Soll ich auf die Frage antworten oder soll ich nicht antworten? Ich weiß nicht, also ich habe schon oft gehört, dass die Bibel das Buch der Widersprüche sei. Und das stimmt doch offensichtlich, wenn man sich das anschaut, diese Passagen, dann sind das nur Widersprüche. Da passt irgendwie nichts zusammen, finde ich. Ich habe vor einiger Zeit mal mit einem Freund gesprochen, der sagte mir, ja, grundsätzlich wäre er ja schon bereit, an Gott zu glauben. Eigentlich schon, aber hat eben diese Schwierigkeit, daran zu glauben, an einen Gott, der die Gemeinde, seine Gemeinde auffordert, an ein Buch zu glauben, es für Wahrheit zu halten, das letztlich voller Widersprüche sei. Er habe so viele Ungereimtheiten und Widersprüche in der Bibel entdeckt, dass er sich gar nicht vorstellen könnte, dass es einen solchen Gott überhaupt geben kann. Was soll an einem solchen Wesen schon dran sein, sagt er, was soll da Göttliches dran sein, wenn der sich zwar selbst als den Weg und die Wahrheit bezeichnet, das Leben, und andererseits verlangt, an solche unlogischen und widersprüchlichen Dinge zu glauben. Da existiert für manche Menschen wohl ein echtes Hindernis, überhaupt zum Glauben zu finden. Widersprüche werfen offenbar Fragen auf. Und unbeantwortete Fragen führen zu Zweifeln. Wenn man sich allerdings den Text des Habakuk genau anschaut. Dann fehlt da offensichtlich jede Spur von Zweifel. Da steht doch fest, der steht doch fest im Glauben, oder? Egal was ist, gleichgültig was geschieht, vollkommen unabhängig von seinen Lebensumständen, zeigt er sich vollkommen sicher. Er sagt, Gott ist mein Heil. Aus diesem Grunde will ich mich freuen und jubeln. Dieser Habakuk, der war offensichtlich festen Glaubens und durch nichts zu erschüttern. Egal, wie es kommen würde. Naja, vielleicht war es doch nicht ganz so, wenn man sich Kapitel 1 anschaut, von diesem Text bei Habakuk, dann macht er dort einen ganz anderen Eindruck. Die Einleitung beginnt schon mit dem Hinweis, dass jetzt von der Last des Propheten Habakuk berichtet würde, die ihm widerfahren sei. Es gab also doch so einige Probleme im Leben des Habakuk. Und Habakuk richtet sich mit seinen Sorgen direkt an Gott und fragt zum Beispiel, wie lange er denn noch schreien solle, ohne eine Antwort von Gott zu erhalten. Wie lange müsse er denn noch warten auf die Hilfe Gottes? Warum lasse Gott denn das alles zu? Kommt dir das bekannt vor? Ist es nicht so, dass wir uns auch heute wie damals, ich meine, der Text, der ist rund 2700 Jahre alt, 700 Jahre vor Christi Geburt, immer wieder mit diesen quälenden Fragen, den ungeklärten Umständen herumschlagen und Gott unsere Verzweiflung zurufen? Die häufigste Frage ist doch die nach dem Warum. Wir wollen den Grund wissen, warum dies oder jenes geschieht. Was bewegt denn Gott dazu, nicht einzugreifen? Gibt es keine andere Lösung? Warum ich oder warum muss es denn immer die Guten treffen? Meine Frau, die findet das total nervig, aber ich mache es irgendwie immer wieder. Ich gucke mir halt diese Todesanzeigen und Gedenkseiten im Internet an. Ich gucke da immer wieder rein, ich weiß nicht, ich ziehe mich irgendwie an und da springt mich diese gequälte oder auch quälende Frage andauernd an. Da steht dann sowas wie, wir können es nicht verstehen. Wir begreifen es nicht, es ist so viel verloren gegangen, wo ist da der Sinn? Warum glaubt denn der Gott der Liebe, der Wahrheit, der Gerechtigkeit, diese Ungerechtigkeit? Der eine Mensch lebt fast 100 Jahre, der andere nicht mal einen Tag. Was soll das? Aber auch unabhängig von Leid und Tod werfen sich, glaube ich, in allen unseren Lebensbereichen diese Fragen auf. Warum ist meine Ehe nur so problematisch? Oder warum bin ich eigentlich der Einzige, der nicht verheiratet ist? Es kann auch sein, dass dir dein Leben vollgestopft mit Sorgen und Nöten vorkommt. In deiner Familie, bei der Arbeit, wegen der Gesundheit oder deinen Finanzen oder von allem irgendwie etwas. Lässt sich das an Gott zweifeln? Zweifeln daran, dass er wahrhaftig alles in seinen Händen hält? Wirklich alles? Zweifeln daran, dass er Liebe, Güte und Barmherzigkeit in sich vereint? Solltest du wegen deiner Zweifel am Ende sogar aufhören, an ihn zu glauben? Oder hindern dich deine Zweifel daran, überhaupt erst zum Glauben zu finden? Kann es richtig und zulässig sein, Gott in Glaubensfragen in Frage zu stellen? Ist Zweifeln erlaubt? Sind Glauben und Zweifel miteinander vereinbar? Vielleicht hilft uns bei der Suche nach Antworten der Text des Habakuk irgendwie weiter. Das Buch des Propheten Habakuk beginnt mit einem gläubigen Mann, der so einige Fragen an Gott hat, und es endet mit einem starken, wirklich starken Glaubensbekenntnis. Er betrachtete seine Welt um ihn herum und er war sowohl verwirrt als auch ängstlich. Er sah Zerstörung und Gewalt. Er sah Unrecht. Er sah Elend, Zank und Streit. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber Gott schien nach seiner Meinung nichts dagegen zu unternehmen. Er sah Schmerz und Leid und stellte die gleichen Fragen, die wir heute noch vor Gott tragen. Genau die gleichen Formulierungen. Wie lange noch, Herr? Und warum? Er wandte sich mit seiner Not darüber zu Gott und stellte ehrliche Fragen, die ganz tief aus seinem Herzen kamen. Das zeigt mir, dass es nicht verkehrt sein kann, Fragen zu stellen. Und es zeigt mir, dass wir mit unseren offenen, ehrlichen Fragen direkt an Gott wenden können, direkt an ihn. Er lässt das offensichtlich zu. Und er kann es auch aushalten, selbst wenn wir immer wieder die gleichen bohrenden, quälenden Fragen stellen. Andererseits höre ich immer wieder diese Aussage von Leuten, man habe sich zwar mit der eigenen Frage an Gott gewendet, aber es kommt irgendwie keine Antwort. Keine Reaktion. Gott schweige. Und dieses Schweigen fördere sogar noch das Leiden, die Zweifel. Das sagen die Leute. Was mir beim Habakuk auffällt, ist, dass er etwas tat, was wir oft überhaupt nicht tun. Er ging zwar mit seinen Klagen und Fragen auch direkt zu Gott, wie wir. Aber, obwohl er offenbar keine unmittelbare Antwort bekam, schreckte ihn die Warterei wohl nicht ab. Stattdessen wartete er geduldig auf eine Antwort. Davon können wir in Kapitel 2 lesen. Dort steht, hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten wird. Was bedeutet es, auf einer Warte oder auf einem Turm zu stehen? Na, auf der Warte bin ich auf meinem Posten. Ich beobachte meine Umgebung ganz genau. Ich bin höchst aufmerksam, was geschieht. Zudem habe ich mich auf eine erhöhte Position begeben, um einen guten Überblick über das Geschehen um mich herum zu haben. So ähnlich wie beim Ausguck auf einem Schiff, um ankommende, herannahende Gefahren sehen zu können und ausweichen zu können. Wenn ich auf einem Turm steige, habe ich einen besseren Blick als unten am Boden. Aber ich muss mir schon die Mühe machen und darauf steigen. Ich muss auf den Turm hoch, sonst kann ich nichts sehen bis zur Spitze. Ich trage dazu meinen Teil dazu bei, von Gott die Antwort zu erhalten. Und wenn ich auf meiner Warte, auf meinem Posten stehe, dann zeige ich auch Geduld. Ich warte ab, bis ich was erkenne. Ohne voreilige Schlüsse zu ziehen oder mich nur auf mein eigenes Urteilsvermögen zu verlassen. Also der Habakuk hat damals förmlich Ausschau gehalten nach der Antwort Gottes. Und dies war ihm auch durchaus die Mühe wert. Wie ist das bei uns so heutzutage? Sind wir auch bereit, uns die Mühe zu machen, wenn wir Gott um eine Antwort bitten? Sind wir genau wie der Habakuk auf unserem Posten? Konzentriert bemüht, den Überblick zu behalten? Oder warten wir Gottes Antwort so zwischen Frühstück, Weg zur Arbeit und der nächsten Zoom-Konferenz? Nach dem Motto, ich habe ja schon gefragt. Also ich habe mir schon Mühe gemacht, ich habe jetzt gefragt, jetzt kann er mir wenigstens antworten. Bitte, und zwar schnell und sofort. Doch wie wäre es eigentlich für dich, wenn dir jemand eine Frage stellt und du auch grundsätzlich bereit bist, die Antwort zu geben, du aber gleichzeitig erkennen musst, wahrnehmen musst, dass der Fragende gar nicht richtig bei der Sache ist und erst recht nicht bei dir? Hättest du dann noch viel Lust, die Antwort zu geben? Habakuk jedenfalls hatte anscheinend ausreichend Aufmerksamkeit für Gott und Gott antwortete ihm tatsächlich. Er öffnete ihm, dass er etwas ganz Erstaunliches tun wollte und Gott selbst umschreibt das. Er sagt, wenn es euch jemand erzählen würde, ihr würdet es ihm nicht glauben. Das sind Gottes Worte. Wenn es euch jemand erzählen würde, ihr würdet es ihm nicht glauben. Und er machte ein heidnisches, feindliches Volk, das Volk Babylons, stark. Und in der Folge sollte Israel überwältigt werden, besiegt werden und ins Exil verschleppt. Der Habakuk war verwirrt. Der war echt verwirrt. Der fing an zu zweifeln. Gott hielt doch die Welt in seinen Händen und war allmächtig. Wie konnte denn der heilige Gott diese grausamen, götzenanbetenden Babylonier dazu benutzen, sein Volk, das fromme Volk, zu strafen? Der war nicht nur verwirrt und der zweifelte nicht nur, der war fassungslos. Du, unser starker Schutz, hast Babylonien gerufen, um deinen Strafgericht zu vollstrecken? Das kann nicht dein Ernst sein. Das gibt's doch gar nicht. Du kannst das Böse nicht dulden. Das sind die Worte des Habakuk. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Kann Gott das Böse dulden? Kann es sein, dass Gott eine Seuche wie dieses Covid-19 benutzt oder duldet? Wir leben doch gerade ebenso in diesem Zweifel, wie lange das alles noch so weitergeht und ob wir jemals wieder so leben können wie früher. Und ich bin mir ganz sicher, Millionen von Christen auf der Welt haben schon lange Millionen Mal darum gebetet, dass Gott dieses hässliche Covid-19 aus der Welt schafft, dieser Pandemie ein Ende zu bereiten. Also warum beendet ihr es also nicht? Warum hört das nicht endlich auf? Nicht genug Glauben daran, dass er es kann? Ganz ehrlich, nicht genug Glauben daran, dass er es kann. Mir sind Menschen begegnet, die gesagt haben, ja, das ist schade, aber da hat er wohl offensichtlich doch nicht die Macht dazu. Das ist ja mein Rückschluss, dass ich daraus schließe, ne, er kann das einfach nicht. Der kann das nicht beenden. Die bedauern das aber, das ist der Schluss. Oder so. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es euch erzählen würde. Ich meine, immerhin hat Jesus in seinen Endzeitreden ausdrücklich davon gesprochen, dass auch Seuchen als Vorzeichen des Endes dazugehören. Läuft also eigentlich alles nach Plan? Nimm diesen Gedanken mal mit nach Hause. Darauf will ich mich gar nicht konzentrieren. Aber ich glaube, es ist interessant und diskutiert das mal. Ich will mich heute weiter auf die Frage nach den Zweifeln konzentrieren. Die Zweifel des Habakuk. Bei dem ging die Geschichte dann so weiter. Erstens, es wird berichtet, dass Gott ihn ausdrücklich auffordert, alles aufzuschreiben, was er gesehen hat. Und zwar so groß, dass man es sogar lesen kann, wenn man vorbeiläuft. Das finde ich sehr bemerkenswert. Also wenn man etwas im Vorbeilaufen lesen können soll, dann muss das schon Plakatgröße haben, finde ich. Das bedeutet für mich, dass Gott keinesfalls den Habakuk mit einem Exklusivwissen ausstatten wollte, sondern dass hier einfach jeder von Gottes Willen Kenntnis haben sollte. Wenn du dich also mit deinen Fragen an Gott wendest und du dann tatsächlich den Eindruck hast, dass er dir antwortet, dass er zu dir spricht, dass du eine Vision bekommst, dann schreib es auf, damit du es dir gut merken kannst. Und dann behalte es auf keinen Fall für dich, sondern mach es riesengroß, schweig dich nicht aus. Es ist kein Exklusivwissen für dich, sondern lass jeden daran teilhaben, der sich dafür interessiert und sich daran festhalten möchte. Zweitens sagte Gott dem Habakuk, dass er sich darauf einstellen müsste, zu warten. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Das ist so eine Sache mit der Warterei. Das haben wir vorhin im Lobpreis auch so ein bisschen angesprochen. Warten können erfordert Geduld. Und geduldig sein ist nicht gerade einer meiner Stärken. Aber dennoch möchte Gott, dass ich mit meinen Zweifeln, mit meinen Fragen zu ihm komme. Und gleichzeitig fordert er mich auf, ihm weiterhin zu vertrauen, selbst wenn ich sein Handeln nicht gleich und auch nicht vollständig verstehe. Und insbesondere bittet er mich um Geduld, wenn ich nicht immer sofort die Antwort bekomme auf alle meine Fragen. Zum Glauben gehört offensichtlich Gottes Worten, trotz aller Schwierigkeiten, trotzdem zu glauben. Die Bibel sagt das so, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und Gott ermöglichte dem Habakuk weitere erstaunliche Dinge. Er ermöglichte ihm vorauszusehen, dass eines Tages das Gericht über das gottlose Babylon kommen würde. Und eines Tages würde die ganze Erde die Herrlichkeit des Herrn erkennen. Man kann auch sagen, er sah den endgültigen Sieg zwischen Gut und Böse voraus, also den Sieg des Guten über das Böse. Allerdings konnte er damals noch nicht vollständig erkennen und sehen, dass dieser Sieg durch Jesus Christus errungen werden wird. Wir haben den Vorteil, den Riesenvorteil. Wir können alles, was im Alten Testament steht, aus dem Blickwinkel des Neuen Testaments lesen und sehen und verstehen und betrachten. Aber Habakuk ließ sich seinen Glauben nicht nehmen. Er ließ ihn sich nicht nehmen und er wartete. Und er tat noch etwas. Wenn man sich den Text nochmal genau anschaut, dann befindet sich dort nur ein kleines Wort, über das man schnell mal hinwegliest. Aber dieses kleine Wort hat eine besondere Bedeutung. Er sagt das: Ich will. Ich will trotzdem mich über meinen Herrn freuen. Ich will. Ich will jubeln. Ich will, denn Gott ist mein Heil. Dort steht, ich will. Ich will bedeutet, dass er etwas beschlossen hat. Er hat eine Entscheidung getroffen. Habakuk beschloss, bis es soweit sein würde, sich nah an Gott zu halten. Was immer auch passieren sollte. Er beschloss, Gott zu loben, anstatt zu lamentieren und zu kritisieren. Er entschied sich für die langfristige Perspektive. Er entschied sich für Geduld. Er entschied sich für Freude in allen Umständen. Und er wählte den Glauben, selbst wenn dieser fruchtlos und die Zweifel bleiben sollten. Viele Menschen sind der Meinung, dass Glaube und Zweifel einander ausschließen. Glaube und Zweifel seien Gegensätze. Fester Glaube, der sei bedingungslos. Der dulde gar keinen Zweifel. Im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, zu zweifeln spreche eigentlich nur für einen ganz, ganz schwachen Glauben. Ich meine, die Geschichte des Habakuk zeigt uns ganz deutlich, dass diese Auffassung nicht zutrifft. Habakuk macht meines Erachtens total deutlich, absolut deutlich, dass Glaube und Zweifel kein Widerspruch sind. In Wahrheit sind sie nichts anderes als die zwei Kehrseiten einer Medaille. Ich versuche das mal in einem kleinen Beispiel nachvollziehbar zu machen. Ich hoffe, ich komme jetzt klar mit meinen Fingern. 2 + 3 = 5. Eindeutig, oder? Braucht man dafür Glauben? Nee, sieht man. Okay. Aber zu glauben, dass dich jemand liebt, das fordert dich heraus. Das verlangt dein Vertrauen. Und es eröffnet Spielraum für Zweifel. Kennt ihr doch früher auch dieses, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Bitte ankreuzen. Man suchte so sehr nach Gewissheit. So viel wie möglich, aber am Ende half doch nur der Glaube an die Liebe des anderen. Dein Vertrauen auf Gott zu setzen, an ihm zu glauben und ihm zu vertrauen, ist nicht anders, als einen Menschen zu lieben. Ist kein Unterschied. Es besteht immer die Möglichkeit des Zweifels. Ohne Zweifel wäre dein Glaube gar kein Glaube. Aus diesen Gründen ist es vollkommen richtig. Vollkommen richtig und absolut zulässig, Gott in Glaubensfragen anzuzweifeln. Lass dir also von niemandem vorwerfen oder einreden. Von niemandem, deine Zweifel seien nicht erlaubt. Oder zeigten nur deinen schwachen Glauben. Aber was uns der Prophet Habakuk zeigt, was wir von ihm abschauen können, das ist zu lernen, wie wir mit unseren Zweifeln umgehen können. Du kannst wie er eine Entscheidung treffen. Selbst wenn du mit Blick auf deine Lebensumstände, vielleicht sogar ganz aktuell wegen Corona, keinen anderen Grund zur Freude siehst, dann kannst du dich dazu entschließen, dich über das Wertvollste zu freuen, was du überhaupt hast. Das Wertvollste. Entscheide dich dafür, dich über deine Beziehung zu Gott zu freuen. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft, sagt der Habakuk. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Mit anderen Worten, Gott gab ihm einen sicheren Stand und ein leichtes Herz. Wenn wir uns entscheiden, durch unsere Probleme unsere Hinterbeine zu stärken, dass sie wie die Beine einer Gazelle werden, dann können wir vorankommen. Wie sind die Hinterbeine einer Gazelle beschaffen? Sie sind zart gebaut, ganz dünn. Aber sie ermöglichen dem Tier, mittels enormer Kraft und so einer Leichtfüßigkeit immense Sprünge zu bewältigen. Immense Sprünge. Mit dieser Leichtfüßigkeit und Sprungkraft schaffen wir es hindurch. Durch unsere Sorgen und Nöte, durch unser Leid, durch unsere Verantwortung, was immer uns aufhalten will. Dann überwinden wir Felsen und Berge, die vor uns liegen, ganz besonders unsere Zweifel und kommen dennoch weiter. Und ich sag dir eins, das habe ich hier nicht dabei, aber der Habakuk, der hat gezittert. Der hat gezittert, bevor er das gesagt hat am Schluss, das Glaubensbekenntnis. Der wusste, was auf ihn zukommt und das war grauenhaft für ihn. Darum, entscheide dich. Entscheide dich, mit all deinen Fragen und Zweifeln zu Gott zu gehen. Entscheide dich. Entscheide dich, Geduld und Aufmerksamkeit auf seine Antwort zu warten. Und behalte die Antwort nicht für dich. Entscheide dich, selbst wenn die Antworten nicht kommen sollten und deine Zweifel bleiben, trotzdem zu glauben. Trotzdem. Und zu jubeln. Lass uns beten zusammen. Ja, Herr, der Habakuk zeigt uns viel. Herr, und wir haben Zweifel. Wir haben Ängste, Sorgen und Nöte, Herr. Und wir haben manche Frage noch nicht beantwortet bekommen. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier im Saal und draußen, alle, die zuhören und jeden anderen, der es wissen und hören möchte, Herr. Öffne ihm das Herz. Gib ihm diese Sicherheit, dass du da bist, dass du alles in deinen Händen hältst, auch wenn wir zweifeln. Diese Sicherheit, dass du Dinge tun wirst, die wir vielleicht gar nicht glauben können, wenn man es uns erzählen würde. Aber dass du trotzdem da bist und dass du alles in deiner Hand hältst, Herr. Alles. Und dass du uns unendlich liebst und willst, dass es uns gut geht am Ende. Eines Tages kommst du wieder, dann ist vollendet. Dann gibt es keine Ängste und Sorgen mehr und keine Nöte. Lass uns darauf hoffen und daran glauben, Herr. Trotzdem. Im Namen Jesu. Amen.